Ich lese den Text für die Predigt, 1. Thessaloniker Kapitel 2, die Verse 5 bis 16. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht, Gott ist Zeuge, haben auch nicht Ehre gesucht von den Leuten, weder von euch noch von anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können. Sondern wir waren arglos unter euch, wie eine Amme ihre Kinder pflegt. So haben wir Herzenslust an euch. Und so sind wir bereit, euch teilhaben zu lassen, nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben. Denn wir haben euch lieb gewonnen. Ihr erinnert euch doch, Brüder und Schwestern, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemand unter euch zur Last zu fallen, und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder einen jeden von euch ernannt und getröstet und beschworen haben, euer Leben zu führen, würdig vor Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, der in euch wirkt, die ihr glaubt. Denn ihr, Brüder und Schwestern, seid Nachfolger geworden der Gemeinde Gottes in Judäa, die in Christus Jesus sind. Denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von ihren erlitten haben, den Juden, die den Herrn Jesus getötet haben, und die Propheten, und die uns verfolgt haben, und die Gott nicht gefallen, und allen Menschen feind sind, indem sie uns hindern, den Heiden zu predigen, zu ihrem Heil, um das Maß ihrer Sünden allenthalben voll zu machen. Aber der Zorn Gottes ist schon bis zum Ende über sie gekommen. Liebe Gemeinde, es gibt vieles in diesem erstaunlichen Brief, das mich berührt. Und was mir besonders gefällt, ist der Einblick, den uns in das pastorale Herz des Paulus gewährt. Und genau in diesem Kapitel, wie auch im dritten, legt der Apostel mehr als irgendwo sonst in seinen Briefen nicht nur seine Gedanken offen, aber er drückt auch seine Gefühle aus. Er zeigt seine Seele, wirklich seine Seele, Psyche. Und niemand, der in irgendeiner Form in der Seelsorge oder in der Evangelisation tätig ist, kann es versäumen, sich davon bewegen und herausfordern zu lassen. Und wenn ich von Evangelisation rede, dann gilt das für uns alle. Ich sage das noch einmal. Was wir hier darüber vinden, gilt irgendwie für uns alle. Denn wir sind alle zum Dienst berufen. Ob wir eine besondere Aufgabe haben oder nicht. So steht es im Neuen Testament für jeden und jede van ons. Kapitel 2. Beim Evangelisieren muss man sich auf das Evangelium beziehen. Darüber haben wir das letzte Mal gehört. Es war das Hauptthema in den Versen 1 bis 4. Klar, sagst du. Natürlich muss man sich auf das Evangelium beziehen, wenn man evangelisieren möchte. Aber dabei haben wir 5 Dinge gelernt. Erstens müssen wir uns bewusst auf die Kraft Gottes verlassen. Zweitens die gute Nachricht einfach präsentieren. Plaudern, sagt er. Drittens, nicht um uns selbst besorgt sein. Viertens, integer sein. In denken, fühlen und wollen. Und fünftens, Gott gefallen wollen. Das brauchen wir, wenn wir uns auf das Evangelium beziehen. Aber, Wir brauchen auch eine Beziehung zu den Menschen, mit denen wir das Evangelium teilen möchten. Und das ist die andere Seite der Medaille, an dem sich Paulus jetzt zuwendet, in den Versen 5 bis 12. Die Beziehung zur Wahrheit braucht eine Beziehung zu den Menschen. Denn wenn sie uns nicht mögen, warum sollten sie auf uns hören? Ich antworte direkt, sie werden das nicht tun. Einfach nicht tun. Es gibt ein Recht zu reden und es gibt ein Recht gehört zu werden. Das Recht zu reden, das gibt es schon. Das Recht zu reden ist in unserer Beziehung zum Evangelium. Das Recht gehört zu werden in unserer Beziehung zu den Menschen. Ich war einmal auf einer Pastorenkonferenz und da hat der dienende Bruder gesagt, dass unser Recht am Sonntag gehört zu werden von der Art und Weise abhängt, wie wir den Montag bis Samstag nutzen. Das war schon eine Herausforderung für uns alle. Der Montag bis Samstag erwirbt das Recht, am Sonntag gehört zu werden. Also es gibt einen Bezug zum Evangelium, aber auch einen Bezug zu den Menschen, von denen wir wollen, dass sie es hören. Ihr spürt schon, das ist ein großes Thema. Paulus gliedert seine Behandlung in zwei Teile. In die Verse 5 bis 9, das ist die eine Seite, und in die Verse 10 bis 12, die andere. Und in der Mitte jedes Abschnitts, das ist interessant, in jedes Abschnitts gibt es eine tolle Illustration, die uns helfen soll. Erstens, welche Illustration gibt es in den Versen 5 bis 9? Sie kommt in Vers 7. Als Christi Apostel hätten wir unser Gewicht einsetzen können, aber wir waren arglos unter euch wie eine Amme sich um ihre kleinen Kinder kümmert. Ich schalte jetzt auf die Schlachterversion um und höre mir das an, denn es gibt hier einige verschiedene Aspekte, die man in der Übersetzung gerecht versucht zu werden. Vers 7, Schlachterversion, wir waren liebevoll in eure Mitte, so wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und lass mich auch mal meine eine kleine Übersetzung dazu beitragen, so wie eine Ammenmutter ihre eigenen Kinder pflegt. Klar, eine Mutter kümmert sich um ihre Kinder, stimmt, oder? Wenn ich an die Großmütter aus meiner ersten Kirchengemeinde zurückdenke, ein Wunder, dass ihre Kinder damals überlebt haben. Das waren die Tage des Radiodoktors. Gab es die hier auch? Oh, sagt ihr, wenn das Baby nichts nachts aufwacht, nimm etwas kaltes, abgekochtes Wasser und gib ihm einen Löffel voll davon. Das wird sie leren aufzuwachen. Und so hatten die armen Mädel und Buben überlebt. Aber eine Ammenmutter weiß, sie war ausgebildet. Sie war kein Kindermädchen im fremden Haus. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Kinder. Siehst du die Qualität von Liebe, Zärtlichkeit und Fürsorge? Paulus sagt, wollt ihr evangelisieren? Dann ist eure wichtigste Aufgabe selbstlose Hingabe. Er spricht, das ist der eine Seite dieser Illustration, er spricht in den Versen 5 und 6 über das Meiden von Selbstvorteil. Lass mir sagen, was das bedeutet. Den Selbstvorteil meiden. Vers 5. Wie ihr wisst, sind wir nicht mit Schmeichelworten umgegangen. Schmeicheln, das heißt, wird er so zu gebrauchen, dass man sich selbst einen Vorteil verschafft von den Leuten. Das sind die People Pleaser. Sich selbst einen Vorteil verschaffen von Leuten, mit denen man spricht. Wir haben weder Schmeichelei benutzt, sagt er. Noch haben wir eine Maske aufgesetzt, um die Gier zu verbergen. Versteckter Habsucht. Das Wort hier bedeutet ein unstillbares Verlangen, mehr zu besitzen. Gibt es das nicht heute? In diesen Mega-Churches? Of wird es im Neuen Testament für sexuelle Gier verwendet, einen unersättlichen sexuellen Appetit, hier aber einfach für das Verlangen, immer mehr zu besitzen. Ein Verlangen, das nie gestillt wird. Es gibt auch diese Pfarrer in den Vereinigten Staaten, die haben schon mit Spenden Flugzeuge gekauft. Also das ist noch immer brennend aktuell. Paulus sagt, wir waren nie so. Wir haben nicht versucht, euch zu überreden, um euch in unsere Macht zu bringen. Noch haben wir euch zu eigenem Vorteil ausgenutzt. Und auch nicht, drittens, das Lob der Menschen gesucht. Nicht von euch und nicht von irgendjemand anderem. Obwohl wir unser Gewicht als Apostel Christi hätten einsetzen können. Aber wir haben nicht zugelassen, dass ihr uns aufs Podest stellt. Ja, wir haben ein Recht darauf. Wir könnten uns auf unsere Bedeutung berufen. Wir sind Apostel Christi. Das ist dann der kleine Jan nicht sagen hier. Apostel Christi, Mitglieder einer auserwählten Gruppe. Was besonders also. Aber wir haben euch nicht erlaubt, uns aufs Podest zu stellen. Auf das Podest, das er im Sinn hatte. Das war das Podest der finanziellen Unterstützung. Ja, Paulus macht es sogar zu einem Prinzip, dass er zwar gerne Unterstützung von einer etablierten Kirche annahm, aber keine Unterstützung von Menschen, die er evangelisierte. Also wenn Leute mir sagen, ach, wir hatten so ein schönes Gespräch, hier bekommst du, sag mal, 10 Euro, dann wehre ich das ab. Die können das Konto bekommen von der Gemeinde, aber nicht Geld geben. Bitte nicht. Nicht einmal richtiger Gewinn kam uns zugute, geschweige denn unrechtmäßiger Gewinn, also kein persönlicher Vorteil. Und die Kehrseite davon, Vers 8, so haben wir Herzenslust an dich, Schlachterbibel, so sehr sehnten wir uns nach euch. Kommt euch das bekannt vor? Ihr habt sie ins Herz geschlossen. Wir waren bereit, nicht nur das Evangelium Gottes mit euch zu teilen, sondern auch unsere eigenen, wirklich Seelen. Denn wir haben euch lieb gewonnen. Die Tiefe der Liebe, liebevolle Hingabe. Und Vers 9, teure Selbstaufopferung. Erinnert euch doch, Brüder und Schwestern, an unsere Arbeit und Mühe, als wir Tag und Nacht arbeiteten, um niemand unter euch zur Last zu fallen. Während wir das Evangelium Gottes verkündigten. Was für ein Bild. Oder? Während er den Selbstvorteil vermied, vervolgte er ihren Vorteil. Door zijn Bereitschaft, zich voor sie hinzugeben. Door zijn Bereitschaft, Tag und Nacht zu arbeiten. Damit das Evangelium kostenlos sei. Gratis. Paulus' zweite Illustration passt dazu. Sie kommt in de versen 10 bis 12. Schau mal, da steht es in vers 11. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater mit jedem von euch umgegangen sind. Er war wie eine Mutter und er war wie ein Vater. Wie ein Vater mit seinen eigenen Kindern umgeht. Und macht das Bild der Mutter auf die Hingabe aufmerksam. Das Bild des Vaters verweist auf ein heiliges Leben und ein ermutigendes Lehren. Heiliges Leben, ermutigendes Lehren. Als Vater stellt er seinen Kindern zuerst ein Leben vor, das sie sehen konnten. Er und Gott sind Zeugen. Vers 10, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch waren. Ihr wisst, was ihr an uns gesehen habt. Das ist, was ein Vater sein sollte. Ihr wisst, was ihr an uns gesehen habt. Heilig, gerecht und untadelig. So waren wir. Haben diese Worte eine spezielle Bedeutung? Vielleicht, aber ich denke, es ist nur eine Aufzählung der Idee von Heiligkeit. Auf jeden Fall werden wir noch darauf zurückkommen in Kapitel 4. Aber was für eine Betonung. Was hat er in uns gesehen? Ein heiliges Leben. Und zweitens, wie habt ihr uns gehört? Vers 12. Ermutigend und tröstend und zeugnisgebend für euch. Also wir ermutigten und wiesen den richtigen Weg. Ist interessant, ermutigen und ermahnen, das gehört zusammen. Wir haben euch mit positiven Ermutigungen auf den Weg gebracht. Ja, und wenn du gestolpert bist, als du versucht hast, unseren Anweisungen zu folgen, wenn du auf die Nase gefallen bist, wir waren da, um deine blauen Flecken zu küssen und zu heilen. Wir waren da, um dich zu trösten und zu besänftigen, genauso wie ein Vater, ein richtiger Vater, tut. Und Achtung, sagt Paulus, Achtung, wir untermauerten unsere Ermahnung und unsere Hinweise, unsere Tröstungen, immer wieder mit unserem Zeugnis der Wahrheit. Wir waren da, um Gott für euch hochzuhalten, damit ihr gotteswürdig wandeln sollt. Vers 12, Gott, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Um Gott vor euch hochzuhalten. Könnt man so ein Predigt in drei Punkten halten. Hè? Er ist der Gott, der ruft. Er ruft in sein Reich und er ruft in seine Herrlichkeit. Gottes Ruf hat bei Paulus eine ganz besondere Bedeutung. Wie wir alle wissen, hier in Österreich gibt es noch immer die Wehrpflicht. In den Niederlanden wurde sie abgeschafft. Ist noch gar nicht so lange her. Aber als wir damals mit 18 Jahren unsere Einberufungspapieren erhielten, an jenem gefürchteten Tag, als der Umschlag durch den Briefkasten flatterte, haben wir nicht zu unserer Familie gesagt, wie gnädig von ihrer Majestät, mich in ihren Dienst einzuladen. Ich werde den ganzen Tag darüber nachzudenken, ob ich gehen soll oder nicht. Wir wussten genau, dieser Ruf war keine Einladung, sondern eine Aufforderung. Der Ruf Gottes ist eine Aufforderung. Durch seinen Ruf bringt er uns in diese gesegnete Situation, wo jedes Bedürfnis erfüllt wird. Kapitel 1. In Gott, den Vater. Und im Herrn Jesus Christus. Also wenn Paulus wie ein Vater die Kinder ermahnt, dann erinnert er sie an die Herrlichkeit Gottes. Und an das Reich. An den Gehorsam, die dem großen König gebührt. Und erinnert sie an die wunderbare Verheißungen. Die werden locken und anziehen. Mach weiter, die Belohnung ist dein. Nicht vergessen, hè? Die Belohnung ist dein. All diese Belohnungen, die uns erwarten am Ende. Jetzt deine Frage. Und wir? Machen wir mit? Was sagst du? Ich kenne schon einige Antworten. Oh Jan, ich bin kein Ulrich Barzani. Oh Jan, ich bin kein Evangelist. Evangelisieren, ganz offen gesagt, nicht meine Sache. Ja, manchmal denken wir so. Aber voor wir diese Verse verlassen, denk nochmal nach. Paulus erwähnt keine groß angelegte Kampagne. Er leitet weder die Mission Österreich, noch die Mission Griechenland, oder die Mission Thessaloniki. Nirgendwo spricht er von einer Evangelisationskampagne. Hat er etwas über eine Bühne gesagt? Über eine Plattform? Hat er über Werbekampagnen oder Fernsehauftritten geredet? Wir müssen aufpassen, dass wir ein falsches Bild bekommen, wenn wir das Wort Evangelisation hören. Und doch war er ein Evangelist. Vers 9, wir predigten unter euch das Evangelium Gottes. Ist das keine Evangelisation? Aber wie macht ihr das? Erstens, höre genau zu. Es war Liebes-Evangelisation. Evangelisation durch die Kultivierung persönlicher, zärtlicher, liebevoller Beziehungen. Nicht wahr? Wie eine Mutter zu ihrer eigenen Kinder. Liebes-Evangelisation. Eine Evangelisation, die nicht auf einer Gabe, sondern auf einer Tugend beruht. Also nicht aufgrund einer Gabe, die manche Sohn haben und andere nicht leider, sondern aufgrund einer Tugend, die allen Christen gemeinsam ist. Nämlich zu lieben, wie die Liebe Jesu. Liebes-Evangelisation. Und es war eine Evangelisation am Arbeitsplatz. Wie heißt es wörtlich in Vers 9? Wir verkündigten euch das Evangelium, während wir Tag und Nacht arbeiteten. Die Bank, auf der er sein Zelt aufgeschlagen hatte, war die evangelistische Halle für Paulus. Und er plauderte das Evangelium, während er mit seiner Kunden handelte. Es war Evangelisation im Bureau und zu Hause, am Marktplatz und in der Bäckerei. Arbeitsplatz, Evangelisation. Auch zu Hause. Und drittens war es Berichtsevangelisation. Im ersten Kapitel schreibt er, von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Das Wort, das es zu verkünden gilt, ist das Wort eines Ausrufers. Weißt du das noch? Es gab es hier viele immer in Oberösterreich. Früher gab es in jeder Stadt einen Ausrufer. Na, gehen wir mal zu so einem Ausrufer. Ich bin auch noch mitgelaufen in Steyr mit einem vor ein paar Wochen. Gehen wir mal zu einem Ausrufer und fragen wir ihn, warum schreien sie so laut? Und warum sagen sie das, was sie da sagen? Und er wird auf das Rathaus zeigen und sagen, weil sie mir bevolen haben zu schreien und sie gesagt haben, was ich schreien soll. Wir sind zu euch gekommen, sagte Paulus, als Stadtschreier mit Gottes Evangelium, weil er uns gesagt hat, wir sollen es tun und auch gesagt hat, was zu sagen. Aber ist das jetzt nicht ein bisschen Hausbacken? Können wir der Herausforderung vielleicht ein bisschen ausweichen?